Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Den französischen Fernsehzuschauern wird das TV-Duell, das in ziemlich genau 105 Minuten beginnt, wie ein Déjà-vu-Erlebnis vorkommen. Und auch die französischen Wählerinnen und Wähler beschleicht bei der Präsidentschaftswahl 2022 das Gefühl, Moment, das hatten wir doch schon mal. Nämlich eine Stichwahl in exakt derselben Konstellation wie vor 5 Jahren. Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen. Die Nationalistin also gegen den Europäer. Frankreich steht vor einer Schicksalswahl. Noch nie war die französische Rechte der Macht so nahe wie bei diesen Präsidentschaftswahlen, heißt es. Unmittelbar vor diesem großen Fernsehduell um 21 Uhr heute Abend und 4 Tage vor der Stichwahl am kommenden Sonntag wollen wir in den nächsten 45 Minuten über Frankreich und die Wahl diskutieren mit Annika Jöris. Sie ist Korrespondentin der Wochenzeitung der Zeit. Nein, nicht in Paris, sondern in einem kleinen Dorf namens Levens in den Bergen nördlich von Nizza. Schönen guten Abend in die französische Provinz.
Ja, guten Abend.
In Paris begrüße ich Hélène Meyer-Delacroix. Sie ist Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Universität Paris-Sorbonne. Einen schönen guten Abend auch Ihnen.
Guten Abend.
Und nicht weit weg von ihr, nämlich im 20. Arrondissement, sitzt die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Nadja Pantel. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Und last but not least begrüße ich die Korrespondentin des Deutschlandfunks in der französischen Hauptstadt, Christiane Kess. Christiane, Sie berichten täglich über die neuesten Trends und Tendenzen, so unmittelbar vor der Wahl. Was lassen die letzten Umfragen erkennen? Wie offen ist das Rennen?
Also das ist spannend mit den Umfragen, denn es gab ja schon vor dem ersten Wahlgang welche, die auf den zweiten Wahlgang geblickt haben. Und da waren Macron und Le Pen sehr dicht beieinander. Er knapp über 50%, sie knapp unter 50%. Das heißt im Bereich der Fehlermarge. Und das würde heißen, Le Pen hat eine realistische Chance, diese Wahl zu gewinnen. Das hat sich jetzt nach dem ersten Wahlgang etwas gewandelt. Macrons Vorsprung ist ja um einiges doch größer geworden. Er ist ja auch noch dieser ersten Wahlrunde erst so richtig in den Wahlkampf eingestiegen. Und die letzte Ipsos-Umfrage sieht Emmanuel Macron bei gut 56%, Marine Le Pen bei gut 43%. Das ist nicht in allen Umfragen so, dass Macron so weit vorne liegt. Das schwankt schon mal um den einen oder anderen Prozentpunkt. Aber es ist nicht mehr so knapp wie vor dem ersten Wahlgang.
Frau Pantel, wie wichtig, wie wahlentscheidend möglicherweise ist das Fernsehduell heute Abend?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich wahlentscheidend ist. Also wir haben ja bei Emmanuel Macron und Marine Le Pen, das sind so grundsätzlich unterschiedliche Gesellschaftsentwürfe. Ändert man als Wähler nicht innerhalb eines Fernsehduells seine Ideologie sozusagen.
Aber man kann es kräftig verpatzen, ne?
Genau, also es geht eher um die Frage, glaube ich, ob sich Menschen, die sie sich irgendwie vorstellen können, Marine Le Pen zu wählen, ob die sich vielleicht stellvertretend gedemütigt fühlen, wenn Marine Le Pen wieder so schlecht vorbereitet ist wie letztes Mal, wieder so, so verloren wirkt, auch in den Themen. Ich glaube, da geht es eher um so eine stellvertretende Demütigung. Mhm. Und die gilt es sozusagen zu vermeiden.
Annika Jöris, Marine Le Pen hat ihr politisches Hinterland auf dem Land außerhalb der großen Städte, also in Ortschaften wie die, in der Sie leben. Wenn Levens das politische Maß aller Dinge wäre, wie würde das Wahlergebnis aussehen in Frankreich?
Ja, herrje, das wäre wahrscheinlich so, dass jetzt am kommenden Sonntag, ich nehme an, es werden wahrscheinlich 60-70% hier im Ort Marine Le Pen wählen. Also das war beim letzten Mal schon rund 60%. Dieses Mal werden sicherlich noch einige mehr sein. Also hier, wie Sie sagen, wie immer auf dem Land ist Marine extrem stark, Marine Le Pen.
Frau Meyer-Delacroix, ich habe angesichts der politischen Paarung bei dieser Stichwahl von einem Déjà-vu gesprochen, als sei alles wie gehabt. Tatsächlich ist das ja nicht so. In der französischen Parteienlandschaft ist, glaube ich, nichts mehr so, wie es war. Die politischen Strukturen haben sich komplett verändert. Was ist da passiert seit der letzten Präsidentschaftswahl 2017?
Das ist ein Prozess, der im Grunde weitergeht. Ein System im Wandel und die Parteienlandschaft ist noch im Wandel. Das heißt, die alten Volksparteien sind schon weggespült worden. Aber wohin das geht, ist noch nicht klar. Was dazwischen passiert ist, ist, dass die französische Gesellschaft konfrontiert wurde mit Krisen, mit mehreren Krisen in den letzten 5 Jahren. Die Gelbwesten, den Protest gegen die Rentenreform, also mit großen Streiks im Transportwesen, sehr reizend. Covid-Krise, dann der Krieg mit der Angst, die damit einhergeht und so, dass die Menschen insgesamt und die Gesellschaft sehr gereizt und frustriert ist. Hinzu kommt, dass die französischen Institutionen mit dem Staatspräsidenten die Konzentration auf eine Person fördert. Das heißt, dass Emmanuel Macron in der letzten Zeit die Zielscheibe ist in dem Ausdruck von Frust, Überdruss, sogar Hass und deswegen klingt alles viel dramatischer, auch wenn dieses Land nicht nur zweigeteilt ist, sondern wie der erste Wahlgang es gezeigt hat, eher dreigeteilt ist. Darüber kommen wir wahrscheinlich zurück. Mhm. Aber das ist diese Stimmung ist sehr angespannt.
Wer hat denn den Umbau zu verantworten? War denn Macron am Umbau der Parteienlandschaft selbst mitbeteiligt?
Er war mitbeteiligt, als er vor 5 Jahren von diesem großen Wandel profitiert hat, als es unterschiedliche Skandale gab und als er als der Gewinner von diesem Wandel kam. Ich habe mitbekommen, dass für den Fall, dass er in 4 Tagen verlieren würde, dass er dann gesagt hat, dann bin ich das nächste Opfer. Dieses Dégagisme, wie man auf Französisch sagt, das heißt weg, hau ab mit dem Verlangen nach Neuem. Insofern ist er zum Teil schuld daran. Auf der anderen Seite ist er der Ausdruck dieses Wandels und vor allem der Bildung eines großen, breiten Mittelfeldes, Mitte links, Mitte rechts, mit links und rechts eher radikaleren Angeboten.
Diese beiden großen Parteienblöcke, die jahrzehntelang die politische Landschaft Frankreichs geprägt haben, spielen ja praktisch gar keine Rolle mehr. Weder die Sozialisten noch die Konservativen, die Republikaner. Sie kamen beide noch nicht mal auf 5% der Stimmen und sind damit auch von jeder Wahlkampfhilfe ausgeschlossen. Was sagt uns das, Frau Pantel, für die Ausgangslage der Stichwahl? Oder anders, wem nützt dieser Umbau, diese Erosion dieser Parteienlandschaft jetzt mehr? Macron oder Le Pen?
Also Macron hat ja so gesehen auch von der Auflösung oder von der Erosion, ist ein gutes Wort, von der Erosion dieser alten Blöcke profitiert, insofern als dass er ja einige der alten großen Namen in seiner Bewegung aufgenommen hat. Also er ist ja so ein Auffangbecken in der Mitte, der von dieser Krise profitiert hat. Und Marine Le Pen profitiert auf eine Art und Weise von der Krise, dass sie sagt, dieses System ist so kaputt, wir brauchen ohnehin ein komplett anderes. Ich werde mit Volksbefragungen regieren, das ist effizienter und schneller und das ist das, was ihr wollt, französische Wähler, das bringe ich euch. Und sie ist ja also aus einer, jetzt das Wort Dynastie erscheint mir falsch, also aus einer Politikerfamilie, eben hat ja Partei und Geld und Ideologie von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen geerbt, tritt jetzt ja selber zum dritten Mal an bei der Präsidentschaftswahl, aber hat immer den Habitus von einer Outsiderin, die gar nicht zum System gehört und trotz ihres abgeschlossenen Jurastudiums und ihres Aufwachsens in einem schlossähnlichen Haus sich so als Anti-Establishment geriert. Also kann auch sie von dieser Vertrauenskrise profitieren. Mhm.
Jetzt passiert ja bei dieser Stichwahl das, was bei jeder Stichwahl passiert. Die beiden Kandidaten müssen sich umgucken, wo sie die Stimmen derer, die unterlegen sind, wie sie die aufsaugen können. Bei Marine Le Pen scheint das ziemlich klar zu sein. Sie bedient sich ganz rechts außen beim Wählerreservoir von diesem rechtsradikalen Éric Zemmour. Wie sieht das aber bei Macron aus? Woher bekommt er die Stimmen heute, Frau Jöris?
Ja, da ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter, wo er die herbekommt. Er kriegt ein paar von Valérie Pécresse, von den Konservativen, auch von den Grünen kriegt er einige. Und die große Frage war aber natürlich, ob die linken Wählerinnen und Wähler von Mélenchon ihm sozusagen folgen, denn er hat ja gestern gesagt, sie sollen nicht, also er hat direkt gesagt, sie sollen nicht Le Pen wählen und sich eigentlich auch nicht enthalten. Mein Eindruck ist eher, und das sagen auch Umfragen, dass viele linke Wählerinnen ihre Stimme nicht geben werden, sich eher enthalten werden oder ungültig wählen werden. Ich habe hier mit verschiedenen Leuten gesprochen, war heute im Dorf unterwegs, das einzige linkswählende Dorf hier in der Region, so der einzige rote Fleck immer auf den Wählerkarten. Und da gibt es unglaublich viele, die sagen, ich habe 2017 habe ich schon Macron gewählt, um Le Pen zu verhindern. Das will ich jetzt nicht nochmal machen. Und
warum nicht? Warum dieser Frust auf der Linken?
Ja, es ist tatsächlich so eine Art Feindbild von Macron entstanden. Er hat natürlich auch tatsächlich eine relativ konservative Politik gemacht. Also das sagen ja auch hier die Experten im Fernsehen, dass er jetzt eigentlich der Kandidat der Rechten oder der Konservativen geworden ist, bis auf seine sehr progressive oder wenn man will aus deutscher Sicht vielleicht eher linkere Europapolitik, hat er ja innenpolitisch eher so ein konservatives Programm gemacht. Also die eskalierenden Polizeieinsätze von den Gelbwesten sind hier nicht vergessen. Also das haben viele, erzählen davon oder zeigen Bilder von den Demonstranten, die verletzt wurden. Oder es gab ja auch dieses Sicherheitsgesetz, ist hoch umstritten, was die Pressefreiheit teilweise einschränkt. Also es gibt so ein paar, gravierende Erinnerungen, die man hier von allen Seiten hört und die Leute, also politisch ist es kaum zu verstehen, weil Le Pen ist nun mal rechtsextrem und die kann man ja als Linke eigentlich nicht wählen, aber im Moment überwiegt häufig bei diesen Wählern tatsächlich der Frust über die Amtszeit, sodass sie ihr Kreuz nicht machen wollen. Ich denke auch mal, die Vergleiche hinken ja immer, aber ich glaube, für deutsche Wählerinnen und Wähler wäre es vielleicht so, es müssen sie zwischen, also als Linker sozusagen, zwischen Alice Weidel und Herrn Stoiber oder so entscheiden. Das ist halt keine leichte Wahl. Ja, innenpolitisch vielleicht. Kann man auch anders sehen, aber es ist, ist nicht leicht für diese Wählergruppe. Auch wenn sie natürlich eigentlich historisch nichts gemein haben mit Marine Le Pen. Und das ist das, wovor ich so ein bisschen Sorge habe am Sonntag, dass diese Wählerinnen tatsächlich zu Hause bleiben, anstatt Marine Le Pen zu verhindern.
Wie schätzen Sie das ein, Frau Myard de la Croix, die Stimmungslage, auch gerade bei den Linken? Gibt es da viele, die sagen, nein, wir wollen nicht nochmal taktisch wählen, um das Schlimmere, sprich Le Pen, zu verhindern?
Ja, ich wollte ein bisschen protestieren gegen den Vergleich von Macron mit Stoiber. Insbesondere was die Öffnung und was diese Öffnung in Europa angeht, finde ich eher das Gegenteil von Edmund Stoiber. Aber
Europapolitik, genau, die ist völlig anders. Das ist ganz klar.
Ja. Dieses linke Lager ist auch sehr divers. Das ist auch das was ich eingangs meinte. Es gibt so eine Dreiteilung. Rechts ist protektionistisch-nationalistisch. Mittelfeld ist eher, sagen wir mal, liberal und pro-europäisch, man kann auch sagen konservativ zum Teil, aber das linke Lager ist sehr divers. Es gibt Sozialdemokraten, es gibt Grüne, es gibt Radikalere und insofern gibt es unterschiedliche Schattierungen, die man, glaube ich, in dieser Positionierung gegenüber Macron wiederfindet. Mhm. Ich muss sagen, dass ich als französische Bürgerin, ich bin da die Einzige, die in 4 Tagen wählen wird, ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wie man sich in einer solchen Situation der Stimme enthalten kann. Es gibt eine Tendenz in Frankreich zu sagen, wir wollen, dass die Stimmenthaltung, aber wenn man doch zur Wahllokal geht, mitgerechnet wird. Das heißt, dass auch die dritte Meinung mitgerechnet wird. Man ist mit dem Angebot nicht zufrieden und man möchte das auch sagen können. Leider Gottes funktioniert es in diesem wahrscheinlich zu reformierenden System nicht so. Insofern üben sich viele in Matheübungen in den letzten Tagen und fragen sich, was passiert, wenn ich mich enthalte? Fördere ich eher diejenigen, die für Marine Le Pen wählen und trage ich damit dann einen Teil der Verantwortung, so dass es vielleicht doch besser wäre, für Macron zu wählen, auch wenn ich ihm keinen Blankoscheck gebe? Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, was Emmanuel Macron heute Abend in dem Duell sagen wird, aber das würde ich ihm raten, ein Zeichen zu geben, dass eine Wahl für ihn kein Blankoscheck bedeutet, nach dem Motto, ich mache alles wie gehabt und komme, also mache, als hätten alle, die für mich gewählt haben, alles zugestimmt, dem, was ich sagte. Denn die Franzosen, man darf es nicht vergessen, das passierte nicht nur vor 5 Jahren, sondern auch vor 20 Jahren, als in die Stichwahl Jacques Chirac und der Vater von Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, kamen, sodass Jacques Chirac fast 80% der Stimmen bekommen hat, aber nachträglich so getan hat, als ob er nur für sein Programm gewählt worden war und nicht als republikanische Front gegen die Rechtsextreme.
Lässt sich denn schon, Frau Kess, erkennen, dass Macron seine Taktik geändert hat im Wahlkampf? Wie will er die Linken für sich gewinnen, die jungen potenziellen Nichtwähler?
Das hat er jetzt versucht in dieser Woche, die ihm da jetzt, diese 2 Wochen, die ihm jetzt noch geblieben sind. Er hat versucht, die Hand zu reichen den linken Wählern, auch ein bisschen den jungen Wählern. Er hat Zugeständnisse gemacht letztendlich. Es gibt einen Punkt in seinem Programm, das Renteneintrittsalter raufzusetzen von 62 auf 65 Jahre. Das hatte er ja schon in seiner ersten Amtszeit vor. Das hat er nicht umsetzen können, wegen der ganzen Krisen, die jetzt auch schon mehrmals angesprochen wurden. Jetzt hat er das wieder auf die Agenda gesetzt für eine mögliche weitere Amtszeit, was bestimmt aus deutscher Sicht, denke ich, relativ gut nachzuvollziehen ist und aus vielen, vielen anderen europäischen Ländern wahrscheinlich gut nachzuvollziehen ist, aber aus französischer Sicht eben nicht so. Der Widerstand dagegen ist stark und vor allem auf der Linken. Und da ist Macron jetzt schon ein Stück weit eingeknickt, sehr schnell nach dieser ersten Wahlrunde. Und hat gesagt, es muss ja nicht die Rente mit 65 sein, sondern wir werden das Rentenalter schrittweise erhöhen. Wir können ja auch früher aufhören, also zum Beispiel bei 64. Also das ist schon ein ganz klares Einknicken. Ich finde, das Problem ist eher, und das ist jetzt gerade auch schon angesprochen worden, was will er denn machen, wenn er wieder gewählt wird? Wie will er denn diese ganzen Fronten und Spaltungen, die es mittlerweile in der französischen Gesellschaft gibt, wie will er die denn alle vereinen? Also da kommt eine Mammutaufgabe auf ihn zu, wenn er es denn wieder schaffen sollte. Wäre für Le Pen genauso, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen.
Da kommen wir dann noch drauf zurück. Er ist ja angetreten vor 5 Jahren mit hehren Zielen. Er wollte die EU umkrempeln. Er hat dann im Verlauf dieser 5 Jahre gesagt, die NATO sei hirntot. Er hat sich profiliert als europäischer Visionär, der nach Merkel die Führung in der EU übernommen hat und versucht hat, im Konflikt mit Russland in eine Vermittlerrolle zu schlüpfen. Welche Rolle spielt das, diese internationale Rolle im Wahlkampf, Frau Pantel? Spielt das gar keine Rolle? Ist das für die Wähler irrelevant?
Ich habe das Gefühl, das wird eher vorausgesetzt. Also das überzeugt...
Nach dem Motto, das ist das Mindeste, was man erwarten kann.
Ja, also ich glaube, Macron ist schon dabei, das soll überzuerfüllen, aber die Art, Politik zu machen, dass man erstmal mit einer Vision nach vorne geht und sagt, das ist der Idealzustand und den wollen wir erreichen. Und wenn wir den nicht erreichen, dann haben wir wenigstens drüber gesprochen. Das ist ja keine deutsche Art, Politik zu machen, sondern eine französische. Also und da bewegt sich sozusagen rhetorisch und in den Ideen einfach schon mal viel mehr. Und so macht Macron Politik. Und in den Umfragen, wenn seine Politik bewertet wird, wird eigentlich seine Außenpolitik und sein Auftreten auf der internationalen Bühne immer am positivsten bewertet. Und was ich interessant finde, ist bei Marine Le Pen, dass sie ja einerseits so Abschottung und Rückzug verspricht und versucht jetzt auch im Werben um die Mélenchon-Wähler, also da geht es ja vor allen Dingen auch darum, ökologische Versprechen zu machen. Und da macht Marine Le Pen das Versprechen, ja, mit mir gibt es halt einfach so eine hyperlokale Welt von Franzosen unter Franzosen. Das ist natürlich auch gut für die Umwelt, weil wir dann ja nicht mehr so viel importieren und alles eben in so Mikrokosmen stattfindet. Mhm. Und gleichzeitig aber gehört zu diesem Rückzug auch zu sagen, natürlich bleiben wir eine dominante Weltmacht. Wir haben dafür auch nicht mehr die NATO nötig. Wir haben dafür eigentlich keine Allianzen nötig. Nach dem Ukraine-Krieg, der sich irgendwie von selbst wieder beenden soll, ist dann auch Russland wieder ein möglicher Partner, der natürlich Frankreich dann auf Augenhöhe begegnet. Also es ist so eine Gleichzeitigkeit von Rückzug und einer ganz starken imperialen Selbstwahrnehmung, die da von den Rechten bedient wird.
Frau Jöris, was ist Ihre Beobachtung? Wie geht Macron mit Marine Le Pen um? Und wenn er einen Hebel gefunden hat, wie kommt der bei Le Pen-Wählern an?
Also ich glaube, er befindet sich heute Abend auch in einem Duell sicherlich auf einem ganz schmalen Grat, weil er muss natürlich einerseits wie 2017, da hat er sie ja quasi zerlegt in der Debatte. Also sie war ja völlig fahrig und hat die Dossiers verwechselt, verschiedene Firmen verwechselt. Also es war eine ganz, ganz schlechte Vorstellung von ihr und was ihn sicherlich sehr genutzt hat. Dieses Mal ist es ja anders. Er hat jetzt ja seine Regierungszeit, also eine Regierungszeit schon hinter sich. Das heißt, die wird sicherlich die ganze Bilanz kritisieren und man liest immer wieder von seinen Beratern, dass sie ihn jetzt coachen. Er soll nicht so arrogant rüberkommen, weil das ist ja so ein bisschen sein Makel in den vergangenen Jahren, dass er immer mal wieder so kleine Sprüche platziert, die dann nicht vergessen werden und die ihn als arrogant erscheinen lassen zumindest. Also er hat ja mal, das ist aus dem Zusammenhang gerissen, aber es ist trotzdem so hängen geblieben, dass er zu einem Arbeitssuchenden gesagt hat, er geh über die Straße, dann finde ich dir einen Job. Genau, das war im ganzen Kontext ein bisschen anders, aber wie es so ist, dann natürlich in der Debatte bleibt dieser Satz hängen und da muss er jetzt wahrscheinlich aufpassen, dass er Le Pen nicht von so oben herab behandelt, weil das ist ja ohnehin so der Hauptvorwurf, den ihm viele machen und den auch hier im Dorf viele sagen, ja, das ist jemand von der Elite, von ganz weit weg, der versteht überhaupt nicht, was unsere Sorgen sind. So, er muss so dieses elitäre Image ein bisschen loswerden und deswegen darf und sollte er sie wahrscheinlich heute Abend ja eher auf Augenhöhe behandeln, um eben nicht diesen Malus wieder zu haben. Und sie verkauft sich ja so als eine vom Volk. Und wie Nadja Pantel ja gerade schon sagte, die ist natürlich eigentlich gar nicht volksnah von ihrer Herkunft her, verkauft sich aber ganz geschickt so. Und deswegen muss er sie, glaube ich, heute, so behandeln, als wäre sie ihm ebenbürtig. Auf jeden Fall auch, wenn es inhaltlich wahrscheinlich nicht sein wird. Ja. Aber das ist die Gratwanderung vom Duell.
Le Pen sagt von sich und über ihre Partei, sie habe ihre Partei entteufelt. Was muss man sich darunter vorstellen, Christiane Kiss? Was meint sie damit?
Dass sie sich weichgespült hat, ihre Partei weichgespült hat. Und ich glaube, das ist ihr sehr gut gelungen. Ich nehme das auch wahr in der Mediendarstellung hier. Sie hat einen sehr, sehr effizienten und sehr intensiven Wahlkampf gemacht. Sie ist wirklich bis in die kleinen Orte gefahren und hat den Menschen immer wieder dieses Bild vermittelt. Ich kümmere mich um euch, ist auch gerade schon angeklungen. Dieses von Leuten, die von sich selber auch sagen, wir sind die kleinen Leute. Und da ist jetzt endlich jemand, die versteht uns. Und diese ganzen radikalen Positionen, also ich frage mich manchmal, lesen ihre Wähler eigentlich ihr Wahlprogramm? Weil wenn man sich das anguckt, dann ist es ganz klar, sie ist nach wie vor eine knallharte Nationalistin. Das klingt auch immer wieder in ihren Reden an, aber ich weiß nicht genau, was der Grund ist. Entweder man hat sich so dran gewöhnt. Sie ist aber jetzt auch in den Medien sehr stark mit diesem Thema Kaufkraft. Also ich schaue, dass den Leuten wieder mehr Geld zukommt, damit die sich nicht so viele Sorgen machen müssen, gerade jetzt mit dem Krieg und der Inflation. Das ist von den Medien sehr stark rausgekehrt worden. Sie hat da auch viel drauf gesetzt, aber sie hat eben diese radikale Seite nach wie vor noch, aber die ist vollkommen in den Hintergrund getreten. Sie tritt als salonfähig auf und ist in keiner Weise mehr vergleichbar mit ihrem Vater Jean-Marie Le Pen, der ja damals den Front National, also auch das so eine Weichspülung, der Name ist jetzt Rassemblement National, hört sich weicher an als die harte Front. Das ist ihr definitiv gelungen.
Bemisst sich der Erfolg? Ja, bitte. Entschuldigung,
aus meinem Marine Le Pen-Ort sozusagen. Hier ist das auch, habe ich das ganz stark beobachtet. Ich wohne jetzt ungefähr ein Jahrzehnt hier und am Anfang wusste ich gar nicht, wer was wählt. Wurde noch ein bisschen mehr versteckt, die Wahl der Rechtsextremen. Und inzwischen ist das absolut normal. Also die Leute schämen sich auch nicht mehr, sage ich mal so. Also am Anfang wurde das noch mehr vielleicht verheimlicht oder es war so ein bisschen so die Outsider-Wahl. Inzwischen ist es ja hier so mehrheitlich tatsächlich auch akzeptiert, dass das niemand mehr zu verstecken sucht. Und man sieht es ja auch an den Zahlen der Demonstrationen. Also am vergangenen Wochenende gab es ja Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Da kamen ein paar 10.000 Leute hin. 2002 bei diesem Duell, was wir schon kurz angesprochen hatten, zwischen Jacques Chirac und Jean-Marie Le Pen, da waren es über 1 Million Menschen. Also man hat sich daran gewöhnt, dass diese Rechtsextreme dem Élysée-Palast immer näher kommt. Und
das ist interessant.
So ein bisschen eine gefährliche Gewöhnung. Ja.
Frau Meillard-Delacroix,
ich wollte auch noch eine Beobachtung.
Bitte.
Ganz kurz noch eine Beobachtung, die ich auch in der, die mich auch umgetrieben hat in den letzten Tagen hier, wenn ich mich mit diesen Wählern unterhalte, die zum Teil schon immer extrem rechts gewählt haben und bei denen ich dann merke, es gibt bei der extrem Rechten zwei Redensarten. Das eine ist das Radikale und diese Sprüche, die man von Marine Le Pen gehört hat oder auch von Eric Zemmour. Wir hatten ja jetzt einen zweiten extrem Rechten zur Auswahl im ersten Wahlkampf. Das, was man eben als rassistisch kennzeichnen würde, Muslime gegen den Islam, wir werden überrannt, wir müssen diese Migrationsflüsse besser steuern und diese Reden. Es gibt aber die zweite Art, nämlich zu sagen, und das hat Marine Le Pen auch, solange sich hier alle integrieren und nach den Regeln der Republik leben, haben wir überhaupt kein Problem mit denen. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute filtern. Sie filtern das, Marine Le Pen ist nicht rassistisch, weil sie hat ja eigentlich diese gemeinsame Vision. Wenn sich alle eingliedern, ist ja alles in Ordnung. Und das andere wird zu einem ganz großen Teil ausgeblendet.
Sie hören den Deutschlandfunk zur Diskussion. Das Thema ist Nationalistin gegen Europäer. Frankreich vor der Schicksalswahl. Unsere Gäste sind Annika Jöris, Korrespondentin der Zeit, Christiane Kess, Korrespondentin des Deutschlandfunks, Hélène Miard-Delacroix von der Universität Paris-Sorbonne und Nadja Pantel, die Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung in Frankreich. Christiane Kess, Sie haben jetzt schon den Bogen geschlagen. Wir müssen ganz dringend darüber reden, was wäre, wenn. Was wäre, wenn tatsächlich Le Pen diese Wahl gewinnen würde? Machen Sie den Aufschlag, Frau Miard-Delacroix? Was stellen Sie sich vor?
Ja, das ist keine sehr unangenehme Vorstellung. Die Frage ist tatsächlich sehr offen, insofern als genau das, was zuletzt gesagt worden ist, nicht klar ist. Hat sich Frau Le Pen völlig verwandelt oder ist es eine Frage der Verpackung versus Programm? Und was bleibt übrig von der bisherigen Programmatik, also auch von dem Fremdenhass und so weiter? Was bleibt von dieser Verniedlichung, die sie gab? Und die dritte große Frage ist, ob sie ihr wahres Gesicht zeigt oder eine, sagen wir mal, katastrophale Wirtschaftspolitik führt. Denn ihr Programm ist weder finanzierbar, noch sind die volkswirtschaftlichen Effekte wirklich gemessen. Also insofern ist es mir ziemlich unklar, ob man mit in dem Fall eines Gewinns von Frau Le Pen nur eine, sagen wir mal, einen Weg zur französischen Pleite haben würde, nur, oder ob tatsächlich die Verfassung umgekrempelt werden würde, ob möglicherweise auch die Parlamentswahlen, die in einem Monat noch stattfinden sollten, aufgehoben werden und ob tatsächlich das Land in Richtung einer illiberalen Demokratie oder Demokratie, wie man auf Französisch sagt, gehen würde. Insofern, was mir aber ziemlich sicher zu sein scheint, ist, dass es zu großen, nicht nur Spaltungen, sondern zu Kämpfen regelrecht auf den Straßen geben würde. Dessen bin ich mir sicher. Denn es gibt so einen Gefühlsstau, insbesondere bei den Wählern von Marine Le Pen, die seit Jahren oder Jahrzehnten drauf warten. Wenn sie da den Eindruck haben, dass sie gewonnen haben, dann würde ich Angst haben um meine Mitbürger mit Migrationshintergrund und überhaupt über den sozialen Frieden.
Ich würde das gerne ein bisschen strukturieren. Frau Pantel, was auffällt als erstes ist Ihre gute Beziehung zu Wladimir Putin und Ihre ganz offensichtliche Sympathie für Autokratien. Es übertrieben zu fragen, wenn man sagen würde, der Wahlerfolg Le Pens wäre gewissermaßen ein Wahlsieg für Putin, denn sein strategisches Konzept ist, Europa zu spalten?
Ich glaube, ja und nein. Also zum einen hat Marine Le Pen nie ein Hehl daraus gemacht, dass sie Wladimir Putin für seinen Gesellschaftsentwurf bewundert, den er in Russland durchgezogen hat. Also bei Eric Zemmour ist das noch deutlicher, aber eigentlich ist bei Zemmour und Le Pen gleichermaßen eine Bewunderung für den starken Mann, der durchgreift, der sozusagen kurzen Prozess macht mit Abweichlern und mit freien Medien braucht man dann auch nicht mehr kommen und auch nicht mit einer irgendwie multikulturell gestalteten Gesellschaft.
Also, und sie hat sich auch den Wahlkampf bezahlen lassen, den letzten vor 5 Jahren. Ne?
Genau, genau. Aber gleichzeitig ist das, glaube ich, den Wählern, das finde ich relativ beeindruckend, dass es wird extrem gut über den, und sehr plastischer als in Deutschland, mit mehr Reportagen über den Ukraine-Krieg berichtet im französischen Fernsehen. Und als diese 100.000 Menschen in Berlin auf die Straße gegangen sind, in Solidarität mit der Ukraine, war ich ein paar Tage später auf der Place de la République in Paris. Und die war noch nicht mal voll, obwohl die Ukraine-Kundgebung nur eine von 3 Kundgebungen war. Und noch nicht mal mit all diesen Gruppen zusammen war der Platz gefüllt. Also das heißt, irgendwie ist dieser Krieg sehr präsent. Aber ich finde ihn interessant, also eigentlich in den Debatten rund um die Wahl nur präsent bei der Frage, was bedeutet das denn jetzt für unsere Benzinpreise? Das finde ich schon interessant. Und dann möchte ich aber auch noch mal unterstreichen und sozusagen ihren Versuch jetzt unterlaufen den Debatt hier zu strukturieren. Es ist eben, fand ich, ein bisschen noch zu vage war, dieses Jahr, nehmen denn die Wähler wahr, was sie eigentlich sagt oder nicht? Ich glaube, die Wähler nehmen das sehr deutlich wahr. Also ich war bei vor dem ersten Wahlgang bei der letzten großen Kundgebung sozusagen von Marine Le Pen und dann noch mit ihr auf dem Wochenmarkt in Südfrankreich, in Perpignan und Narbonne. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben eigentlich den Kern ihres Programms gut auf den Punkt gebracht und haben so Sachen gesagt wie, naja, ich habe keinen Platz in der Krippe bekommen, aber mein arabischer Nachbar schon. Und ich finde, das ist eigentlich nicht gerecht. Und ich habe das und das nicht bekommen, aber der da drüben, der Mensch, der irgendwann mal aus Mali eingewandert ist, der hat das und das bekommen, das ist doch nicht gerecht. Also der Grundkern zu sagen, Frankreich den Franzosen, das ist den Leuten schon klar, dass sie das wählen, wenn sie Marine Le Pen wählen. Und das ist das klare Versprechen an der Sache. Deshalb würde ich auch diese Angst unterstreichen, zu sagen, wenn sie gewinnt, dann ist das ein klares Signal an an Rechtsextreme in Frankreich, dass man sich auch im öffentlichen Raum anders verhalten kann gegenüber nicht weißen Menschen.
Aber ist es nicht auch ein europapolitisches Signal, Christiane Käs?
Natürlich. Entschuldigung.
Christiane, ist das nicht auch ein europapolitisches Signal? Ich meine, die Affinität zu Orban, die Sympathie für Peace in Polen, das sind doch alles signifikante Dinge, die möglicherweise dann auch das europäische Bild verändern würden oder die Architektur verändern würden.
Ja, auf alle Fälle. Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Ich habe gestern ein Interview geführt mit jemandem, der eben zum Beispiel schon seit Jahrzehnten extrem rechts wählt und der zu Europa, also für mich sehr überraschende Dinge gesagt hat, an die ich gar nicht gedacht habe. Er wählt Marine Le Pen vor allem wegen ihrer Europapositionen und wegen ihrer Haltung zu Europa. Und er hat dann Beispiele genannt, wie dass er einfach es unmöglich findet, dass es überhaupt keine europäische Solidarität gibt. Zum Beispiel, Frankreich ist ein Vertrag über den Verkauf von U-Booten an Australien durch die Lappen gegangen, mag für uns weit weg sein, aber seine Interpretation war dann, da haben wir überhaupt keine Solidarität erfahren aus der EU. Das zweite Beispiel war Boris Johnson und der Brexit. Frankreich kämpft um die Fischereirechte. Niemand springt Frankreich zur Seite. Also es gibt keine europäische Solidarität. Und das dritte Beispiel, das er genannt hat, war, die Deutschen kaufen ihre Kampfjets F-36 bei den Amerikanern und nicht bei uns hier in Frankreich. Es würde uns einfach viel besser gehen, wenn wir uns alleine auf den Weg machen und unsere eigenen Interessen wieder stärker durchsetzen. Und das versucht Marine Le Pen zu machen. Fand ich sehr erstaunlich, fand ich auch sehr interessant. Die zweite Sache ganz kurz noch, das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was passieren könnte, wenn sie Präsidentin wäre in Bezug auf die EU. Sie hat viele Dinge vor, ich sage jetzt nur als starkes Beispiel, die Verfassung zu ändern, mit vielen Dingen, unter anderem aber, dass internationales Recht unter dem nationalen Recht untergeordnet werden sollte. Also das heißt, internationale Verträge, EU-Recht ist im Grunde eigentlich nichts mehr wert. Und da sagen jetzt schon ganz viele Verfassungsrechtler und Juristen, das ist alles überhaupt nicht machbar. Es ist jetzt auch gerade schon gesagt worden, ihre Finanzierung ihres Programmes ist nicht klar. Also ich frage mich, ob sie überhaupt irgendetwas durchsetzen könnte, wenn sie gewählt werden würde, oder ob sie nicht auf alle möglichen Hindernisse trifft, die sie überhaupt nicht weit kommen lassen würden. Aber
Aber das Europaverständnis, das Sie schildern, das ist ja gewissermaßen Europa als Transmissionsriemen für die Durchsetzung französischer Interessen, Frau Myard de la Croix. Ist das nicht gewissermaßen Nationalismus im europäischen Mäntelchen?
Wissen Sie, Frau Le Pen kennt Europa schon etwas, weil sie Europaabgeordnete war. Also, ob sie da wirklich gearbeitet hat, ist fraglich. Ob sie da auch Geld geschöpft hat, ist auch sicher. Ihre Vorstellung von Europa, mindestens in dem, was sie sagt, ist, dass sie die Verträge neu verhandeln will. Dass sie ein Europa der Nationen, wie sie meint, erhalten will oder ersetzen, das Bestehende ersetzen will durch ein Europa der Nation, da sind diese Wischiwaschi-Namen, Wörter, die patriotische Seite ihrer Anhänger anspricht, aber von denen man nicht sehr genau versteht, was das bedeutet. Neulich hat sie gesagt, der französische Beitrag zum EU-Haushalt sollte halbiert werden, mit einer typischen Haltung, die man schon in Großbritannien gekannt hat, schon zur Zeit von Frau Thatcher. Sie sagte, 23 Milliarden zahlen wir ein und bekommen nur 14 Milliarden zurück. Das geht nicht. Es muss mehr Gerechtigkeit geben. Und drittens, Ihre Vorstellung von Europa ist Ihre Vorstellung der Welt und überhaupt auch der Menschen unter sich. Nämlich, man hat nicht Kontrahenten, man hat Gegner. Und die anderen, die nicht zu mir gehören, sind meine Gegner und die müssen einknicken. Die Art und Weise, wie sie sich die gegen das Globale auflehnt, indem sie auf das Lokale setzt, sie spricht von der Förderung der französischen Landwirtschaft etc., das verspricht sie mit der Besteuerung der Importe von Produkten, die in Frankreich produziert werden können. Was für eine Gefahr das bedeutet, der Preissteigerung erstens und zweitens, dass die eigenen Exporte besteuert werden. Also ich würde sagen, Volkswirtschaft, erstes Semester, das kommt nicht rüber. Diese Preisspirale, die das bedeuten würde und die Arbeitslosigkeit, die das auch mitbringen könnte, man hat den Eindruck, dass ihre Wähler nicht sehen, dass sie, wenn das die kleinen Menschen sind, die als abgehängt sich fühlen, im Grunde sich so benehmen wie die dümmsten Kälber, die ihren Schlechter selbst wählen.
Wenn man Frau Pantel, im politischen Berlin die Idee transportieren würde, jawohl, Frau Le Pen wird die nächste Präsidentin Frankreichs, dann würden sich den Gesprächspartnern vermutlich die Nackenhaare aufstellen. Was würde das für das deutsch-französische Verhältnis bedeuten?
Da hat Le Pen ja schon gesagt, dass sie also zum Beispiel die gemeinsamen deutsch-französischen Rüstungsvorhaben beenden würde. Wie Le Pen ansonsten mit dem
Der Motor würde stottern, um das alte Bild aufzugreifen, oder?
Ja, genau. Also der Motor würde stottern. Und wie sie mit den ansonsten mit dem Élysée-Vertrag umgehen würde, mit der vertieften Zusammenarbeit, die da beschlossen ist, das hat sie jetzt, glaube ich, noch gar nicht so klar skizziert. Aber sie hat so eine ein bisschen eigenartige Pressekonferenz gegeben zu ihrer Außenpolitik und da war sie mit Deutschland deutlich kritischer als mit Russland. Also das sagt ja schon recht viel.
Christiane Kess hat vorhin schon ein Thema angeschnitten, mit dem ich gewissermaßen in die Zielgerade einbiegen möchte, nämlich die Frage, was käme auf Macron zu? Er gilt als der wahrscheinlichere nächste Präsident. Was käme auf Macron zu, wenn er denn tatsächlich gewählt wird? Ich möchte diese Frage richten an das kleine Dorf nördlich von Nizza in den Bergen, Le Vans. Frau Jöris, was müsste er tun, um dieses Le Pen-wählende Dorf doch noch zu überzeugen oder jedenfalls seine Politik näher zu bringen?
Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Aufgabe hier in diesem Le Pen-Terrain, was wir hier haben. Aber ich denke mal, es kann eigentlich nur über mehr Mitbestimmung gehen, weil man weiß ja aus verschiedenen Experimenten oder Erfahrungen, dass Leute, die mehr mitentscheiden können, auch ihre Wut so ein bisschen verlieren. Und das war ja auch eine der großen Forderungen der Gelbwesten. Und ich glaube, dass dieses präsidiale System in Frankreich auch einer der Gründe ist für diesen großen Frust, dass man das Gefühl hat, dass da oben jemand in Paris etwas entscheidet. Und da entscheiden auch unsere Abgeordneten, die wir ja auch noch gewählt haben, entscheiden relativ wenig mit, sondern folgen einfach dem Präsidenten. Ich glaube, das ist ein Ding, was auf jeden Fall Macron in Angriff nehmen müsste. Hat er ja auch schon angedeutet, dass es mehr Mitbestimmung und mehr Diskussionen geben soll, um hier so ein bisschen so die Luft rauszulassen aus dieser Frustblase, die hier gerade herrscht, nach 5 Jahren auch, wo ja tatsächlich große Entscheidungen auch gefallen sind, beispielsweise ja auch in der Corona-Pandemie, da hatten wir jetzt noch gar nicht die Zeit, darüber zu sprechen, aber es gibt tatsächlich viele Leute, die das hier in ziemlich traumatischer Erinnerung haben. Wir hatten ja einen relativ harten Lockdown hier im europäischen Vergleich, also mit einem Bewegungsradius beispielsweise von 1 Kilometer oder Ausgangssperren über Monate. Das ist auch ein Thema, was immer wieder hochkommt, auch gerade in ärmeren Vierteln, wo die Leute halt auch in sehr unter schlechteren oder engeren Wohnverhältnissen sozusagen dann da zu dieser Zeit gelitten haben. Und ich glaube, wenn man jetzt gerade für diese großen Entscheidungen oder Richtungen die Leute mehr mitnehmen würde, also wenn ich mir jetzt vorstelle, hier der Bäcker oder Metzger hier, die könnten mal so ein bisschen mitreden, glaube ich, wäre so ein bisschen diese Zornschwall, der hier manchmal so aufblitzt, könnte man ein bisschen kanalisieren.
Frau Miadello-Croix, welche Brücken müsste Macron bauen, um die Spaltung des Landes zu überwinden?
Oh, das ist schwierig. Das sind ganz viele Brücken und das kostet Zeit und Energie. Der einzige Vorteil, den er hat, ist, dass er nach dem französischen System nicht, also kein drittes Mal wiedergewählt werden kann. Insofern kann er so arbeiten, um vielleicht in der Geschichte zu bleiben. Und das ist vielleicht die Chance, die wir haben mit diesem sehr intelligenten Präsidenten, der aber eine sehr hohe und positive Meinung von sich hat, dass er da vielleicht doch den großen Wurf schafft, Brücken zu schlagen. Mindestens mit dem sozialdemokratischen Teil der Wählerschaft weiterhin, insbesondere in Richtung der Lehrer, der Kulturschaffenden, wo er im Grunde, wo die Werte, die er vertritt, voll zu Hause sind, aber wo er bei denen er mit seiner Haltung, mit seiner Arroganz, mit seiner Besserwisserei oder so ankommenden Besserwisserei sehr viel an Terrain verloren hat. Und da würde er, glaube ich, dann möglicherweise etwas retten von diesem Land.
Frau Pantel, kann Macron die Rolle des Versöhners?
Ich finde ja, Versöhner ist immer so ein bisschen pathetisch dann auch, ja. Also es muss sich ja niemand versöhnen. Es wäre ja so ein Grundmaß an Respekt, wäre ja irgendwie
okay,
schon.
Okay, ich nehme ein bisschen Pathos raus. Müsste er seine Politik neu akzentuieren?
Wir haben es ja ganz am Anfang gesagt, er muss. Er darf nicht vergessen, wie er jetzt, wenn er wiedergewählt werden sollte, wie er ins Amt kommt. Dass er eben nicht wie in seiner ersten Amtszeit so tun kann, dass jede Stimme, die er im zweiten Wahlgang bekam, Zustimmung für sein Programm ist, was er dann abspult, was er gemacht hat in seiner ersten Amtszeit bis zur Pandemie. Das kann er nicht nochmal machen, weil er einfach von Menschen jetzt, wenn er gewählt wird, sehr widerwillig gewählt wird, eben von den linken Mélenchon-Wählern, die eigentlich ein ganz anderes linksradikales Programm unterstützen wollten und jetzt wieder einen wirtschaftsliberalen Präsidenten unterstützen, um keine rechtsextreme Präsidentin zu haben. Darauf wird er irgendwie eingehen müssen und da wäre er vielleicht gut beraten, das vor allen Dingen in ökologischen Fragen zu tun, wo er viel versprochen hat selber und dann nicht gehalten hat. Da denke ich, hat er noch viel Spielraum.
Christiane Kess, Sie haben auch in den Kommentaren beschrieben, dass Emmanuel Macron jetzt den Bürgerlichen die Hand reicht. Läuft das auf eine neue politische Bewegung der Einheit hinaus?
Oh, schwer zu sagen. Also ehrlich gesagt, dieses ganze Feld, was aus den traditionellen Parteien wird, den Sozialisten und den Konservativen, finde ich ganz, ganz schwer abzuschätzen. Ich glaube, da muss erst eine große Findungsphase stattfinden und ob diese Parteien überhaupt nochmal auf die Beine kommen, schwer zu sagen. Oder ob
also Nicolas Sarkozy jedenfalls hat gesagt, er würde
integriert werden. Genau, also das ist eben die Frage, ob dann Macron das einfach aufsaugt sozusagen. Aber ich wollte noch ganz kurz sagen, zu dem Ausblick, es ist natürlich immer schwer, Prognosen zu treffen. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass er vor lauter Kompromissen, die er machen müsste, wenn er wiedergewählt werden sollte, wieder nicht mit Reformen vorankommt und dass es letztendlich langfristig dem Land vielleicht mehr schadet als gut tut.
Sie hörten zur Diskussion. Nationalistin gegen Europäer, Frankreich vor der Schicksalswahl. Unsere Gäste waren Annika Jöris, die Korrespondentin der Zeit, Christiane Kess, die Korrespondentin des Deutschlandfunks in Paris, Hélène Mia-Delacroix von der Universität Paris-Sorbonne und Nadja Pantel von der Süddeutschen Zeitung, Korrespondentin in Paris. Ich danke für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Thilo Kössler und ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.